SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Gegen den Willen von SVP und Grünen. Das Parlament verlängert den Swissquoi-Einsatz im Kosovo um 3 Jahre. Der Bestand wird aber verkleinert. Wo bleibt die Gerechtigkeit bei der Mehrwertsteuer? Die Schweizer Versandhändler ärgern sich über die Schweizer Post. Emmanuel Macron, ein politisches Gütesiegel. Warum die Bewegung des französischen Präsidenten wohl auch bei den Parlamentswahlen durchmarschiert? Analyse aus Frankreich. Und Klimaerwärmung und Ozeanversauerung Hand in Hand ins ökologische Desaster. Unser Bericht zur UNO-Ozeankonferenz vor und im Tagesgespräch aus New York um 1. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Andreas Freudig mit der Nachrichtenübersicht.
Schweizer Soldaten bleiben in Kosovo im Einsatz. Nach dem Ständerat sagt auch der Nationalrat Ja zur Verlängerung des Einsatzes bis 2020 mit 100 gegen 76 Stimmen. SVP und Grüne wollten, dass die Schweizer Soldaten bis Ende 2020 aus Kosovo abgezogen werden. Nebst dem Kosovo-Einsatz der Armee beschäftigt auch deren Rüstungsprogramm den Nationalrat. Dabei hatte dem Rüstungsprogramm des Bundesrats im Grundsatz zugestimmt. Dieses hat einen Umfang von 900 Millionen Franken. Mit 225 Millionen will der Bundesrat Gewehr- und Maschinengewehrmunition kaufen, weil die Armee heute in einem Ernstfall nach wenigen Tagen keine Munition mehr hätte. 450 Millionen sollen in die FH-18 investiert werden, damit diese bis zum Kauf von neuen Kampfflugzeugen weiter eingesetzt werden können. Der Schweizer Straßenverkehr zählt zu den sichersten der Welt, dies laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU. Pro 1 Million Einwohner sterben jährlich 31 auf Schweizer Straßen. Insbesondere bei Autos und Motorrädern nahmen die Unfallzahlen in den vergangenen Jahren ab, zeigt das Sicherheitsbarometer der BFU. Bei Elektrovelos hingegen stieg die Unfallentwicklung, bei herkömmlichen Velos und Fußgängern blieb sie gleich. Die Hauptursachen von schweren Straßenverkehrsunfällen seien Unaufmerksamkeit und die Missachtung des Vortritts. An zweiter Stelle stehen die Geschwindigkeit und Alkohol am Steuer. Bemängelt wird von der BFU vor allem, dass es kaum Fortschritte beim Langsamverkehr gebe. Unwetter haben im vergangenen Jahr in der Schweiz Schäden in der Höhe von 100 Millionen Franken angerichtet. 2016 sei damit das 9. relativ schadensarme Jahr in Folge gewesen, heißt es im Bericht der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Und im langjährigen Durchschnitt sei die Schadenssumme durch Unwetter 3-mal höher gewesen als letztes Jahr. In der Schweiz ist die Arbeitslosigkeit im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken um 5'000 Personen. Insgesamt seien Ende Mai knapp 140'000 Menschen arbeitslos gewesen, teilt das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mit. Die Arbeitslosenquote sank auf 3,1%. Die Teuerung ist in der Schweiz im Mai gestiegen. Wie das Bundesamt für Statistik mitteilt, erhöhte sich das Preisniveau im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,5%. Dafür verantwortlich seien in erster Linie gestiegene Mieten. Mehr bezahlen mussten die Konsumenten auch für Pauschalreisen ins Ausland und für Früchte. Weniger hingegen für Heizöl und Occasion-Autos. In den Euro-Ländern ist die Wirtschaft im ersten Quartal des Jahres stärker gewachsen als angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt des Euroraums legte um 0,6% zu im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat bekannt gab. Erwartet worden waren 0,5%. Am meisten Wirtschaftswachstum gab es in Spanien, gefolgt von Deutschland. Damit steigt der Druck auf die Europäische Zentralbank, ihre lockere Geldpolitik einzudämmen. Diese war eingeführt worden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Großbritannien wählt ein neues Parlament. Die Wahllokale sind seit dem frühen Morgen geöffnet. Bis am späten Abend haben die rund 46 Millionen Wahlberechtigten Zeit, ihre Stimme abzugeben. Mit verlässlichen Wahlergebnissen wird in der Nacht zum Freitag gerechnet. Das ukrainische Parlament hat einen NATO-Beitritt des Landes offiziell als außenpolitisches Ziel formuliert. Die Abgeordneten haben sich mit deutlichem Mehr dafür ausgesprochen. Seit dem Sturz des früheren Präsidenten Viktor Janukowitsch 2014 hat sich die Ukraine verstärkt auf den Westen ausgerichtet. Für Russland ist ein NATO-Beitritt der Ukraine keine Option. Bereits den offiziellen NATO-Beitritt des Balkanstaats Montenegro diese Woche hat er Moskau kritisiert. Das Wetter. Heute geht es trotz einigen dünnen Wolken meist sonnig weiter bei 24 bis 27 Grad. Im Süden gibt es ein paar harmlose Quellwolken. Morgen ist es trotz Wolken zeitweise sonnig. Gegen Mittag kann es am Jura und am Nachmittag in den Voralpen lokale Schauer geben. Die Höchstwerte erreichen nochmals 24 bis 27 Grad.
Jeder zehnte Kosovare lebt in der Schweiz. Die Verbindung der beiden Länder ist eng und auch deshalb darf der Kosovo auch weiterhin darauf zählen, dass dort Schweizer Soldaten Friedensdienst leisten. Das hat also der Nationalrat entschieden. Bis mindestens 2020 bleibt die Swisscoi-Truppe im Einsatz. Sie wird aber reduziert von heute 235 auf 160 Soldaten. Aus dem Bundeshaus Kurdin Vinzenz.
Der Gegenwind blies also aus zwei verschiedenen politischen Richtungen. Die Grünen, die dieser Swisscoi-Truppe immer schon kritisch gegenübergestanden sind, fanden, es sei höchste Zeit für den Wechsel.
Pour les Verts, il est plus que temps d'effectuer un transfert de l'engagement militaire à un engagement civil.
Für den Wechsel weg vom militärischen hin zum zivilen Engagement, so die Grüne Lisa Mason. Das Geld für die Kosovo-Truppe soll in Zukunft das Außendepartement bekommen für Entwicklungshilfe und so den jungen Staat unterstützen beim Aufbau von funktionierenden Behörden und bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Geld für Schweizer Soldaten im Kosovo ausgeben sei falsch, fand auch die SVP. Fraktionschef Adrian Amstutz, der den Kosovo mit einer Parlamentsdelegation kürzlich besucht hat, berichtete von Schweizer Minenräumsoldaten, die untätig herumstünden, statt anderswo zu helfen.
Es wird Geld verblödet im Kosovo und überall anderorts in Afrika sterben täglich Menschen, Kinder und ihr schaut zu und meint noch, das sei human.
Anders als die Grünen wollte aber die SVP das Geld nicht auf die Entwicklungshilfe umbuchen. Und die beiden ungleichen politischen Kräfte brachten auch sonst keine Mehrheit zusammen gegen den Einsatz der Swisscoi. Sie scheiterten mit 76 gegen 100 Stimmen an einer Mehrheit aus FDP, Mitteparteien und der SP. Letztere warnte davor, den Kosovo schon bald sich selber zu überlassen. Priska Seiler-Graf sagte es so:
Das zarte Pflänzchen Kosovo würde einen heftigeren Windstoß nicht überleben. Das wäre äußerst schade für die Arbeit, die bis jetzt geleistet wurde.
Eine Arbeit, die längst nicht mehr nur aus Patrouillieren und Bewachen besteht. Eine der wichtigsten Aufgaben der Schweizer Truppe ist unterdessen zu beobachten. Konkret, sie wohnen in kleinen Gruppen mitten in Kosovos Ortschaften, kommen so in Kontakt mit der Bevölkerung und sollen rechtzeitig Spannungen spüren. Auch Verteidigungsminister Guy Parmelin warb um Unterstützung für dieses pragmatische Swisscoi-Engagement.
Ce projet est pragmatique, il préserve toutes les options, aussi bien pour le Conseil fédéral que pour le Parlement. Je vous demande donc de l'adopter sans aucun changement.
Bundesrat und Parlament behielten alle Optionen, so Parmelin. Gemeint ist damit auch, falls es im Kosovo wieder unsicherer wird, können die Truppen aufgestockt werden, um maximal 50 Personen während 8 Monaten. Grundsätzlich aber wird die Truppe jetzt reduziert um ein knappes Drittel bis Ende 2020.
Kurdin Vinzenz aus dem Bundeshaus. Künftig sollen also noch 160 Schweizer Soldaten im Kosovo für Sicherheit sorgen. Walter Müller, Sie sind unser ehemaliger Balkan-Korrespondent. Ist diese Reduktion jetzt ein Problem für Kosovo?
Nein, denn das sind ja eigentlich nur 75 Soldaten weniger als bisher. Das ist ein Entscheid mit Augenmaß. So kann Swisscoi ihren Auftrag im Bereich Logistik und Monitoring weiterhin ausführen. Und die Schweiz wird im Kosovo weiter wahrgenommen, hat Visibilität.
Die KFOR, die ist ja mit gut 4.500 Soldaten in Kosovo präsent. Die Schweiz, wir haben es gehört, mit künftig noch 160 Swisscoi-Soldaten. Ginge es denn nicht auch ohne diese Schweizer?
Es kommt immer auf die Konsequenzen drauf an. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre ein gänzlicher wohl ein grober Fehler. Für das Sicherheitsbedürfnis der albanischen und der serbischen Bevölkerung im Kosovo ist die Präsenz der NATO-Truppe KFOR immer noch sehr wichtig, also inklusive der Schweizer. Und gerade beim Bedürfnis für Sicherheit haben die Schweizer Soldatinnen und Soldaten eine wesentliche Funktion. Die vorhin erwähnten Bewachungs- und Monitoring-Teams suchen das direkte Gespräch mit der Bevölkerung. Die Soldaten helfen, fragen, hören zu und können oft auch schlichten. Wegen ihrer Neutralität haben die Schweizer bei Albanern und Serben eine hohe Akzeptanz. Und kommt dann noch hinzu, dass viele im Kosovo ja Angehörige haben in der Schweiz. Man kennt sich also sozusagen. Diese Nähe ist ein Trumpf der Swisscoi, den die Schweiz nicht einfach so schnell aufgeben sollte. Das ist eine Friedensmission in einem Land, das politisch eben immer noch auf unsicherem Fundament steht oder eben, wie erwähnt, ein zartes Pflänzchen ist.
Ich möchte noch ein bisschen über Politik sprechen, Walter Müller. Sie sind eben in Kosovo gewesen für mehrere Tage. Am Wochenende finden dort ja vorgezogene Neuwahlen statt, nach dem Sturz der Regierung vor einem Monat. Und Sie sahen ja viele Leute, die offenbar nur mäßig an diesen Parlamentswahlen interessiert sind. Warum eigentlich dieses mäßige Interesse?
Ja, ich habe in diesen Tagen im Kosovo eine eigenartige Lethargie mitbekommen. Wen nur sollen wir wählen, fragen sich viele im Kosovo, denn die Wählerinnen und Wähler sind mit verbrauchten Politikern konfrontiert. Politiker, die schon oft das Blaue vom Himmel versprochen haben, aber unfähig waren, aus dem Kosovo einen funktionierenden und demokratischen Staat zu machen. Das große Thema ist Korruption. Der Wählerschaft ist klar, dass sich die Politiker vor allem die eigenen Taschen füllen. Alle und jeder ist käuflich. Zugleich sind viele aber von der Regierungspartei abhängig, weil der Staat der größte Arbeitgeber ist und damit die Kontrolle über Anstellung hat. Es ist, als ob die Regierungspartei den Staat regelrecht in Geiselhaft genommen hätte.
Heißt das auch, es gibt keine frischen Kräfte im Hinblick auf diese Wahlen?
Nicht ganz. Die einzige frische Kraft ist eigentlich Vendosje, die bisher drittstärkste Partei. Diese Leute sind jung, dynamisch und radikal, haben Ideen. Vendosje heißt Selbstbestimmung. Diese Partei hat gerade in der Schweiz viele Anhänger in der Diaspora. Vendosje ist stark linksnationalistisch und radikal ausgerichtet. Die Partei will über einen Anschluss des Kosovos an Albanien abstimmen können, Stichwort Grossalbanien, möchte die Privatisierung der Staatsfirmen stoppen und will alle Internationalen aus dem Kosovo weghaben. Diese Radikalität macht vielen Kosovaren echt Angst. Umgekehrt werden aber viele wohl gerade aus Protest gegen die etablierten Parteien für Vendosje stimmen.
Das tönt wieder nach Polarisierung, auch wieder ein bisschen nach Stillstand. Es wäre aber wichtig, eine handlungsfähige Regierung, ein konstruktives Parlament zu haben im Kosovo, mit Blick auf die zahlreichen Baustellen dort.
Ja, sicher. Und diese Baustellen sind groß. Damit die Kosovaren endlich ohne Visa reisen können, muss die Regierung den Kampf gegen die Korruption intensivieren und seine Grenze zu Montenegro bereinigen. Das sind die Bedingungen der EU für die Visaliberalisierung. Und letztlich müssen Kosovo und Serbien ihre Verhandlungen weiterführen, wie sie ihre Nachbarschaft endlich verbessern wollen. Im Moment ist aber das Gegenteil der Fall. Serbien und Kosovo profitieren sich gegenseitig, soweit sie nur können. Und schon jetzt scheint wahrscheinlich, dass es im Kosovo nach den Wahlen eben ein monatelanges Gezerre um die Regierungsbildung geben wird.
Das sagt unser langjähriger Balkan-Korrespondent Walter Müller in Belgrad. Sören Rendezvous, 12.44 Uhr. Unter anderem mit diesen Themen bis 13 Uhr. Der große Ärger des Patrick Kessler, warum der oberste Versandhändler der Schweiz sich über die Post nervt. Feiern ja, aber gerne mit etwas mehr Vorlauf. Basel hadert mit dem Fest zu 120 Jahre Zionistenkongress. Und wer jung stirbt, wird nicht erwachsen. Wie zu viel CO2 die Meere sauer und die Lebewesen kaputt macht. Im World Wide Web lösen sich die Landesgrenzen scheinbar auf. Nicht aber die geltenden Gesetze. Schweizer Versandhändler sind beispielsweise gegenüber der ausländischen Konkurrenz, etwa Amazon, im Nachteil. Denn sie müssen auf alle gelieferten Waren Mehrwertsteuer bezahlen. Das Parlament hat diesen Nachteil zwar aufgehoben, doch die Umsetzung verzögert sich. Es stockt nämlich bei der Schweizerischen Post. zum großen Ärger der Schweizer Versandhändler. Gaudenz Wacker.
Da werde er aus Ärger schon am Nachmittag zum Schnapstrinker. Das schreibt der Präsident des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels, Patrick Kessler, auf seiner Webseite. Der Grund für seine Wut: noch mindestens anderthalb Jahre lang sind Schweizer Versandhändler im Nachteil gegenüber der ausländischen Konkurrenz wie Amazon, Zalando und Co. Denn diese sind für kleinere Sendungen von der Mehrwertsteuer befreit, bei Büchern zum Beispiel bis zu 200 Franken.
Seit Jahren kämpfen wir für diese gleich langen Spiesse und das wäre höchste Zeit, dass man das aus der Welt schafft.
Dabei ist es eigentlich beschlossene Sache, dass die Spiesse gleich lang werden. Das Parlament hat letzten Herbst das Mehrwertsteuergesetz geändert. Erklärtes Ziel: ausländische Unternehmen sollen bei der Mehrwertsteuer denselben Pflichten unterliegen wie Schweizer Firmen. Anfang nächstes Jahr soll das Gesetz nun in Kraft treten, hat der Bundesrat letzte Woche beschlossen. Doch ausgerechnet jener Teil im Gesetz, der den Versandhandel betrifft, verzögert sich nun weiter. Denn die Schweizerische Post, erklärt Patrick Teuscher von der Eidgenössischen Steuerverwaltung, sei erst 2019 bereit.
Weil die Post genügend Zeit braucht, um ihre Systeme anzupassen. Das hat sie in der Vernehmlassungsantwort zur Verordnung des revidierten Mehrwertsteuergesetzes so angemeldet und der Bundesrat hat dem stattgegeben.
Der Bundesrat führt also eigens für die Post einen Teil eines Gesetzes später ein. Mit gutem Grund, heißt es bei der Post selbst. Das Gesetz bringe eine komplizierte Umstellung mit sich. Neu müsse die Post, wie auch private Kuriere, die Mehrwertsteuer bei den ausländischen Versandhändlern eintreiben. Und diese Händler könnten auch weit weg sein, zum Beispiel in Asien, sagt Postsprecher Oliver Flüeler.
Die Post kann die Mehrwertsteuer nicht beim Aushändigen des Pakets beim Empfänger eintreiben, sondern schießt dieses Geld dem Staat vor und muss es dann in einem asiatischen Land beim Absender des Pakets eintreiben, also verlangen, Rechnung stellen.
Zahle der ausländische Händler nicht, bleibe die Post auf der Schuld sitzen. Dieses Risiko sei ihr zu groß, da brauche es eine andere Regelung und entsprechend mehr Zeit. Für die Schweizer Versandhändler bedeutet dies aber, ihre Spiesse bleiben mindestens ein weiteres Jahr lang kürzer als jene von ausländischen Händlern. Und der Bund verzichtet ein weiteres Jahr lang auf zusätzliche Einnahmen aus der Mehrwertsteuer. Mindestens 20 Millionen Franken erhofft sich der Bundesrat von ausländischen Versandhändlern. Geld, das nun frühestens ab 2019 in die Bundeskasse fließt.
Im August 1897 versammelten sich zum allerersten Mal Zionisten aus der ganzen Welt, um die Idee eines jüdischen Staates zu diskutieren. Sie taten das in Basel. Heute, 120 Jahre später, soll diese Versammlung gefeiert werden in Basel. So wollen es die israelischen Behörden. Selbst Ministerpräsident Netanyahu willkommen. Näheres ist allerdings nicht bekannt und die Zeit ist knapp, um einen solchen politischen Großanlass mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen zu organisieren. Aus Basel, Marlene Sondra.
In Basel habe ich den Judenstaat gegründet, schrieb Theodor Herzl am 3. September, wenige Tage nach dem ersten Zionistenkongress, in sein Tagebuch. Es sollte dann noch gut 50 Jahre dauern, bis der Staat Israel gegründet wurde. Heute gäbe es in Israel in praktisch jeder Stadt eine Baselstraße, sagt Erik Petri, Professor für jüdische Geschichte an der Universität Basel. Umgekehrt wollten israelische Touristen in Basel oft das Hotel Drei König und auch das Casino sehen, in dem der erste zionistische Weltkongress stattfand. Basel nehme in Israel und in der jüdischen Geschichte immer noch einen besonderen Platz auf der Landkarte ein.
Wenn man einen Punkt sucht, an dem ein Gründungsmythos, ein Beginn eines Staates ist, dann ist es ohne Zweifel der Kongress hier in Basel.
Auf den ersten Zionistenkongress folgten weitere in Basel, an denen die Idee eines Staates für die Juden diskutiert wurde.
Basel war ein Ort, an dem man für diese Zeit des Kongresses eigentlich wie diesen Staat, schon, den man so gern haben wollte, schon leben konnte.
Basel als symbolischer Ort also für die jüdische Nationalbewegung. Im Stadtkanton ist man sich dessen durchaus bewusst. Beim 100-jährigen Jubiläum des ersten Zionistenkongresses hatte der Kanton Basel-Stadt das Patronat über die Feierlichkeiten. Das war 1997. Jetzt, 2017, ist vieles anders. Die Initiative für eine große Feier des 120. Jubiläums des ersten Zionistenkongresses kommt von israelischer Seite. Man wolle eine Feier in Basel machen, schreibt die israelische Botschaft. Wie dieser Gedenkanlass Ende August aussehen soll, ist aber bis heute offen. Das sei ein großes Problem für Basel als Veranstaltungsort, sagt Marco Greiner, Sprecher der Basler Regierung.
Der Regierungsrat ist sich der Bedeutung des zionistischen Kongresses bewusst. Allerdings war von Anfang an die Zeit knapp. Im Februar haben wir erst davon erfahren, dass so eine Feier stattfinden soll. Wir gehen mit unseren Vorbereitungen voran, aber die Zeit ist halt ein Faktor, den wir nicht missachten können.
Der Zeitdruck macht in Basel auch Politikern Sorgen. Dass der israelische Staatschef Benjamin Netanyahu weder definitiv zu noch abgesagt habe, sei stoßend, findet die SP-Grossrätin Tanja Soland.
Er weiß ja, was das für Konsequenzen hat, wenn er irgendwo auftritt. Er kennt ja eigentlich die Lage. Daher ist das, finde ich, schon sehr unverständlich und doch auch überheblich, dass man so einen Besuch so spontan ankündigt oder eben nicht mal richtig angekündigt hat, noch so in der Schwebe lässt.
Selbstverständlich dürfe eine Gedenkveranstaltung zum ersten Zionistenkongress in Basel stattfinden. Der Anlass dürfe aber nicht zu groß sein, sagt FDP-Grossrat Luca Ogese, wegen der Sicherheitsprobleme.
Die brauchen eine gewisse Vorlaufzeit, die hier leider fehlt, weil das Interesse sehr spät angemeldet wurde. Und darum, denke ich, müssen wir schauen, dass der Anlass in angemessenem Rahmen stattfinden kann, aber auch in Dimensionen, wo die Sicherheit gewährleistet werden kann.
Eine Jubiläumsfeier mit israelischen Politikern mitten in der Stadt wäre für die Basler Bevölkerung deutlich spürbar. Hunderte von Soldaten und Polizisten wären in der Stadt sichtbar. Die Basler Behörden schätzen die Sicherheitskosten auf 10 Millionen Franken. Das sei aber nicht das größte Problem, sagt Tonja Zürcher, Vertreterin der linken Partei BASTA im Grossen Rat. Die politische Dimension mache ihr mehr Sorgen.
Ich denke, da ist es wichtig, dass man darauf achtet oder dass man das durchsetzen kann, dass es ein ausgewogener Anlass wird, der nicht nur das Positive eines solchen Jubiläums darstellt, sondern auch die Kritik überbringen kann, beispielsweise jetzt an der aktuellen Politik von Israel, die Siedlungspolitik, aber auch die menschenrechtlichen Probleme, die es in dieser Gegend gibt.
Begleitveranstaltungen von NGOs oder Wissenschaftlern müssten darum Teil der Jubiläumsfeier sein. Um diese zu organisieren, dürfte allerdings kaum Zeit bleiben. Das Unbehagen in Basel ist groß, auch wenn der erste Zionistenkongress und seine Folgen auch Teil der Basler Geschichte sind.
Frankreich hat mit Emmanuel Macron einen neuen Präsidenten. Nun braucht das Land auch noch ein neues Parlament. Und es zeichnet sich ab, dass Macrons Partei En Marche auch bei den Parlamentswahlen Erfolg haben wird. Macron darf mit einer absoluten Mehrheit der Sitze im Parlament rechnen. Und was machen die politischen Gegner? Die beschränken sich nur noch darauf, den Schaden in Grenzen zu halten. Aus Paris, Charles Lieber.
Jean-Luc Mélenchons politischer Erfolg ist Vergangenheit. Fast 20% der Stimmen erreichte der Linksaußenkandidat bei den Präsidentschaftswahlen. Er sah sich von einer Welle getragen, die weitere Ambitionen schürte. Die Parlamentswahlen gewinnen und Präsident Macron ins politische Abseits drängen. Es könnte anders kommen. Gemäß Umfragen sagen Mélenchon und seine Partei auf einen Wähleranteil von rund 10% ab. Der linke Wolf im Schafspelz scheint zu ahnen, dass ihm die Felle davon schwimmen.
Là, ça fait trois semaines qu'il y a un concert de louanges pour le chef de l'État. On n'a jamais vu une chose pareille. C'est pas bon. Ne lui donnez pas les pleins pouvoirs, parce que sinon, il va finir par croire tout ce qu'on dit sur lui, qu'il est génial, que tout ce qu'il dit est bien et tout ce qu'il fait est bien.
Seit drei Wochen hören wir nur Gutes über Macron. Ich sage aber, Achtung, am Schluss wird Macron noch glauben, dass ihm alles gelingt. Ein wenig Zynismus und viel Resignation ist da zu spüren, zur besten Sendezeit in der Tagesschau des Fernsehsenders TF1. Mélenchon wettert gegen die Pläne der Regierung, den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren und glaubt nicht an das ökologische Gewissen von Macron. Die französischen Wählerinnen und Wähler sehen es anders. Sie sehen im parteilosen Nicolas Hulot als Umweltminister den Beweis, dass Macron es ernst meint mit nachhaltiger Ökologie in der Politik. Und sie erkennen eine Regierung, die sich um das Ankurbeln der Sozialpartnerschaft bemüht. 50 Treffen mit Arbeitgebern und Gewerkschaften sind bis Ende Juli geplant. So soll ein neues Arbeitsgesetz geschrieben werden, das auf Dialog setzt. Mit ähnlicher Finesse destabilisiert Präsident Macron auch die bürgerliche Rechte. Den Premierminister warb er bei den Républicains ab. Und auch die Wirtschaftsreformen soll ein rechter Politiker verantworten, Bruno Le Maire. Verkehrte Welt. Es war die Rechte, die Millionen Wähler verraten hat, weil sie an Fillon als Präsidentschaftskandidat festhielt. So rechtfertigt sich der Wirtschaftsminister vor seinen alten Parteifreunden bei den Républicains, die nicht mehr wissen, wie ihnen geschieht. Präsident Macron marschiert durch, fast ohne Fehler. Alle Kandidaten von En Marche profitieren davon. Macron ist zu einem politischen Gütesiegel geworden, das so attraktiv scheint, dass inhaltliche Fragen zum Programm vergessen gehen. Ein falsches Spiel sei das, kritisiert der Sozialist Benoît Hamon, größter Verlierer der Präsidentschaftswahlen.
Il a pour lui l'art de la communication. Il lui reste encore à démontrer l'art du pouvoir, l'art de la politique et surtout l'art d'être juste.
Macron sollte endlich zeigen, dass er nicht nur schön reden kann, sondern auch politisch richtig entscheiden. Das ist Hamons verzweifelte Botschaft diese Woche auf einer Tour durch alle nationalen Radioprogramme. Dann lädt er seine Freunde für ein Sommerfest ein, nach den Parlamentswahlen. Sozialist Benoît Hamon will nun auch eine neue politische Bewegung gründen über klassische Parteigrenzen hinweg. Hamon marschiert gewissermaßen auf Macrons Spuren. Nur der Rückstand beträgt ziemlich genau 18 Monate.
Und gewählt wird dann am Sonntag. Rendezvous gleich 3:45. Ölteppiche, Plastikabfall, Inseln oder Schmutzwasser. Bilder, die einem in den Sinn kommen beim Thema verschmutzte Meere. Doch auch die Luftverschmutzung setzt den Ozeanen zu. CO2-Abgase gelangen nämlich auch ins Wasser und machen die Meere sauer. Und in zu saurem Wasser lebt es sich nicht gut. Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel.
Jeder kennt das Phänomen aus der eigenen Küche. Vom Mineralwasser. Wasser, in dem Kohlendioxid gelöst ist, schmeckt frischer, mit anderen Worten etwas saurer. Ähnliches passiert zurzeit weltweit mit den Ozeanen. Kohlendioxid aus der Luft, das wir in die Atmosphäre pusten, wenn wir fossile Brennstoffe verfeuern, dieses Kohlendioxid löst sich im Meerwasser und macht es saurer. Klimaerwärmung und Ozeanversauerung gehen deshalb Hand in Hand, sagt Ulf Riebesell, Forscher am Meeresforschungsinstitut Geomar in Kiel.
Man kann sich das wie praktisch die andere Seite derselben Medaille vorstellen. Die Versauerungskurve ist 1:1 an die Klimakurve angepasst.
Ulf Riebesell untersucht, wie die Lebewesen im Meer auf diesen Wandel reagieren. Also wie es Kalkalgen, Muscheln, Fischen und Algen ergeht, wenn die Welt um sie herum saurer wird. Seine Einschätzung, dieses Saurerwerden verläuft zurzeit so schnell, dass viele Lebewesen im Meer nicht mehr mitkommen.
Die aktuelle Versauerung findet in einer Geschwindigkeit statt, die die Anpassungsfähigkeit vieler Arten übersteigt.
Und die Versauerung wird sich so schnell nicht drosseln lassen, denn in den nächsten Jahrzehnten wird der Gehalt an Kohlendioxid in der Atmosphäre weiter steigen. Das bedeutet im Klartext, viele Arten werden verschwinden, andere sich mehr vermehren als zuvor. Das ganze System gerät durcheinander, so viel lässt sich schon jetzt mit Sicherheit sagen. Insgesamt gilt,
also eine mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagbare Folge wird sein, dass die Artenvielfalt im Ozean einbrechen wird.
Erst seit knapp 10 Jahren wird die Versauerung überhaupt erforscht. Auch wenn der Trend schon jetzt sehr klar ist, viele Fragen sind noch offen. Forscher sind noch immer dabei zu klären, wie einzelne Arten reagieren werden. Lange dachte man zum Beispiel, dass der Dorsch, ein ausgesprochen wichtiger Speisefisch, mit den neuen Bedingungen ganz gut klarkäme. Die erwachsenen Tiere nämlich werden wenig geschädigt. Anders sieht es aber für Dorscheier und Dorschlarven aus, sagt Martina Stiasny, ebenfalls vom Geomar in Kiel.
Die sind der Ozeanversauerung ziemlich hilflos ausgeliefert. Also die schwimmen halt in dem Wasser, wo es immer saurer wird. Wir haben beim atlantischen Dorsch gezeigt, dass der Effekt tatsächlich so stark ist, dass bei den Larven viel mehr Larven einfach sterben.
Und wer jung stirbt, wird nie erwachsen. Das heißt, wenn der Dorsch in Freiheit genauso reagiert wie die Eier und Larven im Labor, dann werden die Dorschbestände weltweit spürbar einbrechen. Vieles von dem, was sich da abzeichnet, lässt sich wohl nicht mehr aufhalten. Alles, was sich tun lässt, um andere Stressfaktoren zu mindern, sollte deshalb getan werden. So das erklärte Ziel der UN-Ozeankonferenz in New York. Und zwar so schnell wie möglich. Also weniger Plastik im Meer, weniger Überfischung, weniger Umweltgifte, mehr Schutzgebiete. Und es sei klar, auch um der Meere willen sollte der Klimawandel bekämpft werden.
13 Uhr, Klimawandel, Überfischung, Abfall. Sind die Weltmeere noch zu retten? Tagesgespräch gleich im 1.4. nach den Mittagsschlagzeilen. Andreas Freudig.
Schweizer Soldaten bleiben in Kosovo im Einsatz. Der Nationalrat hat gegen den Widerstand von SVP und Grünen der Einsatzverlängerung zugestimmt bis ins Jahr 2020. Der Nationalrat ist außerdem im Grundsatz für das Rüstungsprogramm des Bundesrats. Mit 900 Millionen Franken will der Bundesrat unter anderem Munitionsvorräte aufstocken und die FH-18-Kampfjets erneuern. Letztes Jahr haben Unwetter dreimal weniger Schäden angerichtet als im langjährigen Schnitt. Laut dem Bund belief sich die Schadenssumme 2016 auf 100 Millionen Franken.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.